Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat.
Herzlich willkommen zum vierten Steuerstrafrechts-Podcast von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Peter Steinberg, ich bin Fachanwalt für Steuerrecht und Strafrecht bei der Kanzlei Seitz in Köln. Heute möchte ich Ihnen gerne ein Urteil des Bundesgerichtshofes vom 6. August 2020 unter anderem zum Kompensationsverbot vorstellen. In dem Urteil geht es außerdem um die Auswirkung von Betriebsausgaben unter Verwendung von Scheinrechnungen bei der Hinterziehung von Einkommensteuern. Außerdem sind die Gründe für die Aufhebung der Schuldsprüche für die Hinterziehung der Umsatzsteuer 2008 und 2010 schon recht kurios und zeigen, warum eine exakte Prüfung eines Urteils selbst von einem Landgericht notwendig ist. Bleiben Sie gespannt auf die Ausführungen dazu, denn die vom BGH festgestellten Mängel zeigen, dass das Landgericht im steuerrechtlichen Bereich zumindest in diesem Fall nicht durchweg sattelfest war. Für die Interessierten gerne noch das Aktenzeichen. Es lautet 1 STR 198 aus 20. Der Sachverhalt war wie folgt. Der Angeklagte war als Einzelunternehmer tätig und führte einen Gewerbebetrieb N. Er erstellte jährlich seine Einnahmenüberschussrechnung und ermittelte so seinen Betriebsgewinn. Der Angeklagte reichte für die Besteuerungszeiträume 2006 bis November 2013 seine Einkommensteuererklärung, seine Gewerbesteuererklärung sowie seine Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuerjahreserklärungen ein. Dabei machte er regelmäßig Betriebsausgaben für Ankäufe von Paletten und anderen Transportbehältnissen von der Firma Hagel. Und ebenso machte er Vorsteuern aus diesen Rechnungen geltend. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um falsche Angaben handelte. Tatsächlich hatte er die geltend gemachten Ausgaben nie getätigt. Beabsichtigt war, dass der Angeklagte durch dieses Vorgehen seine Steuerlast reduzierte und gleichzeitig wollte er verdecken, dass er zu erheblich geringeren Preisen, ungefähr in Höhe der Hälfte der Scheinrechnungen, Paletten und andere Transportbehältnisse bei Dritten ohne Rechnung, also schwarz, einkaufte. Die Möglichkeit für dieses Vorgehen wurde ihm durch den Zeugen G erleichtert. Denn dieser meldete ein Gewerbe für den Handel mit Paletten an und G erstellte für Provisionszahlungen Scheinrechnungen und entsprechende Lieferscheine über in Wirklichkeit nicht erfolgte Lieferung an den Angeklagten. Was machte das Landgericht? Das Landgericht verurteilte den Angeklagten wegen vollendeter Steuerhinterziehung in 30 Fällen und der Verkürzung von Steuern von insgesamt 1.002.505 Euro. Gemäß § 73c StGB wurden die Taterträge eingezogen. In der Strafzumessung berücksichtigte das Landgericht, dass es sich bei den Rechnungen der Firma H um sogenannte Abdeckrechnungen handelte, womit verschleiert werden sollte, dass die Waren tatsächlich bei einem Dritten zu deutlich niedrigeren Schwarzmarktpreisen erworben worden waren. Deshalb legte das Landgericht einen niedrigeren strafzumessungsrelevanten Verkürzungsbetrag der Verurteilung zugrunde. Bei der Berechnung des Verkürzungsbetrages hat das Landgericht die für die verdeckten Schwarzkäufe entstandenen Betriebsausgaben in Abzug gebracht. In der Revision zum Bundesgerichtshof hielt der Schuldspruch, der Strafausspruch und die Anordnung der Einziehung des Wertes von Taterträgen zum Teil der sachlich-rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Bezug nehmend auf die Umsatzsteuervoranmeldungen stellte der BGH fest, dass das Landgericht nicht festgestellt hatte, ob eine Zustimmung des Finanzamtes zu den Umsatzsteuervoranmeldungen vorgelegen habe. Taterfolg der Steuerhinterziehung ist gemäß § 370 Absatz 1 Abgabenordnung im Gegensatz zum Vergehen der gewerbs- oder bandenmäßigen Schädigung des Umsatzsteueraufkommens nicht die Nichtentrichtung geschuldeter Umsatzsteuer. Vielmehr besteht der Taterfolg der Steuerhinterziehung im Verkürzen von Steuern oder im Erlangen nicht gerechtfertigter Steuervorteile für sich oder einen anderen. Steuern sind dann verkürzt, wenn sie nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgestellt werden. Das steht in § 370 Absatz 4 Satz 1 AO. Bei Steueranmeldungen, wie vorliegend bei der Umsatzsteueranmeldung, tritt der Taterfolg der Steuerverkürzung dann ein, wenn sie unter den Voraussetzungen des § 168 AO einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichstehen. Bei einer auf Steuervergütung gerichteten Umsatzsteuervormeldung ist dies allerdings erst dann der Fall, wenn das Finanzamt der Anmeldung zugestimmt hat. Dies bedarf zwar keiner Form, das steht im § 168 Satz 2 und Satz 3 Umsatzsteuergesetz, ist aber dennoch vom Landgericht festzustellen. Für die Umsatzsteuervoranmeldung für die Monate September und Dezember 2012 sowie für Mai, September und Oktober 2013 belegen die Urteilsfeststellungen die Voraussetzung der Zustimmung gemäß § 168 AO nicht. Denn alle diese Voranmeldungen haben gemein, dass die geltend gemachte Vorsteuer, die aus den erklärten Umsätzen erklärt wurde, die Umsatzsteuer übersteigt und somit ein Vergütungsanspruch entsteht. Eine entsprechende Feststellung hat das Landgericht dazu nicht gemacht. Deshalb konnte der BGH nicht nachprüfen, ob der Taterfolg der Steuerhinterziehung eingetreten war oder ob der Angeklagte lediglich wegen einer versuchten Steuerhinterziehung schuldig sei. Diesbezüglich sind somit weitere tatrichterliche Feststellungen notwendig. Das ist schon kurios, dass ein Landgericht eine solche Feststellung im Urteil unter Kenntnis des § 168 Abgabenordnung nicht trifft. Für die Umsatzsteuer 2008 hatte der Schuldspruch keinen Bestand, da die vom Landgericht getroffenen Feststellungen widersprüchlich waren. Das überraschte. Zum einen soll die Steuerlast 17.115,15 Euro betragen haben. Zum anderen soll das Finanzamt in Vertrauen auf die Richtigkeit der Angaben einen Bescheid mit minus 8.625,54 Euro festgesetzt haben. Warum es da zu dieser Differenz kommt und diese unterschiedlichen Feststellungen, ist nicht nachzuvollziehen, zeigt aber, dass in der Begründung eines Urteils Widersprüche zu prüfen sind, da diese sonst wie hier zu einer Aufhebung und Zurückverweisung führen können. Die Verurteilung wegen Umsatzsteuerhinterziehung 2010 wurde ebenfalls wegen widersprüchlichen Feststellungen aufgehoben. Der Jahresbescheid soll laut dem Urteil bereits am 8. Juli 2010, ich wiederhole nochmal, die Umsatzsteuerhinterziehung 2010, der Bescheid soll vom 8. Juli 2010 sein, was vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes und vor dem Abgabetermin für die Abgabe der Steuererklärung liegen würde. Auch hier lohnt es sich, Zeiträume zu prüfen, um die Feststellung der Steuerhinterziehung aufgrund der Begründungen im Urteil widerlegen zu können. Wegen der Umsatzsteuervoranmeldung in August und September 2013 ist das Landgericht von einem unrichtigen Konkurrenzverhältnis ausgegangen. Es lag gerade keine Tateinheit vor, nur weil die Anmeldungen gleichzeitig abgegeben wurden. Nach der neuen Rechtsprechung des BGH führt die Einreichung unrichtiger Umsatzsteuervoranmeldungen an ein und demselben Tag nicht zur Tateinheit, sondern zu Taten, die gemäß § 53 StGB in Tatmehrheit zueinander stehen. Durch die Aufhebung der Schuldsprüche in den vorbezeichneten Fällen zog sich die Aufhebung der zugehörigen Einzelstrafen und des Gesamtstrafenausspruchs nach sich. In diesem Fall wird mal wieder sehr deutlich aufgezeigt, dass auch die Landgerichte sich bei dem Delikt der Steuerhinterziehung häufig schwer tun und es zu überraschenden und teilweise kuriosen Feststellungen kommen kann, die der Begründung der Urteile so nicht zu entnehmen ist. So, nun zur Anordnung der Einziehung des Wertes der Taterträge gemäß § 73c StGB. Die Einziehung, soweit sie 516.490 Euro übersteigt, konnte nach Ansicht des BGH ebenfalls keinen Bestand haben. Zunächst ist einmal festzustellen, dass die Steuerhinterziehung mit dem Taterfolg der Verkürzung der Steuer ein erlangtes Etwas im Sinne des § 73 Absatz 1 StGB sein kann. Denn der Steuerstraftäter erspart sich die Steuern und damit Aufwendungen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Einziehung nur an einen tatsächlich beim Täter eingetretenen Vermögensvorteil anknüpfen muss und damit mehr als eine bloße Tatbestandserfüllung voraussetzt. Offene Steuerschulden begründen deshalb nicht stets über die Rechtsfigur der ersparten Aufwendungen einen Vorteil in dem Sinne. Notwendig ist regelmäßig, dass sich ein Vorteil im Vermögen des Täters widerspiegelt. Der Täter muss also über eine Steuerersparnis verfügen. Eingezogen werden im Rahmen der Umsatzsteuer insbesondere Vorsteuererstattungsbeträge. Zu beachten ist allerdings in den Scheinrechnungsfällen, dass eine Einziehung der zwar gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative Umsatzsteuergesetz Umsatzsteuer entstanden ist, sich aber diese nicht im Vermögen des Täters niederschlägt. Ein abzuschöpfender Vermögensvorteil tritt deshalb nur dann ein, wenn aus den Scheinrechnungen ein entsprechender Vorsteuerabzug geltend gemacht wird. Wer dazu gerne weitere Einzelheiten lesen möchte, kann dies in dem Urteil des BGH vom 5. Juni 2019 tun. Das Aktenzeichen ist 1 SDR 208 aus 19. Bei der Einkommensteuerhinterziehung stellt die verkürzte Steuer ersparte Aufwendungen im Vermögen des Täters dar, wenn bei diesem der Einkommensteuer unterliegender Zuwachs vorhanden ist. In Höhe der ersparten Aufwendungen unterliegt dieser Wert deshalb der Einziehung gemäß § 73c Satz 1 StGB. Die Einziehung war nach Ansicht des BGH rechtswidrig, weil rechtsfehlerhaft. In den eben genannten Fällen, in denen die Schuldsprüche aufgehoben wurden, fehlt es nun jeweils an einer rechtswidrigen Tat, die allerdings Voraussetzung für die Einziehung gemäß § 73 Absatz 1 StGB ist. Bei den weiteren Einziehungen zu den anderen verurteilten Taten wegen Hinterziehung von Einkommensteuer und Gewerbesteuer lagen zwar Feststellungen des Landgerichts vor, die den Schuldspruch trugen, allerdings stellte der BGH hinsichtlich der errechneten Höhe des Werts der Taterträge Rechtsfehler fest. Und nun zu einem Schwerpunkt des Urteils, denn die Rechtsfehler ergaben sich nicht aufgrund einer unzureichenden Anwendung des Kompensationsverbots gemäß § 370 Absatz 4 Satz 3 AO. Sollten Ihnen die Voraussetzungen des Kompensationsverbotes nicht geläufig sein, dann in kurzen Worten, also das Kompensationsverbot besagt, dass egal ob die Steuer auf anderen Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können, dies für die Beurteilung der Tat unerheblich ist. Andere Gründe in diesem Fall sind Tatsachen, auf die sich der Täter zur Rechtfertigung seines Verhaltens im Strafverfahren beruft, obwohl er sie im Besteuerungsverfahren nicht vorgebracht hat und die, hätte er sie dem Finanzamt vorgetragen, eine Ermäßigung der Steuerschuld begründet hätten. Also, der BGH hat festgestellt, dass vorliegend das Kompensationsverbot nicht unzutreffend angewendet wurde. Das Landgericht sei nämlich zutreffend davon ausgegangen, dass die ertragsteuerlichen Betriebsausgaben wegen des Kompensationsverbotes sich nicht auf den Schuldumfang auswirken, wenn diese durch die Verwendung von Scheinrechnungen und damit zur Verschleierung der wirklichen Betriebsausgaben verwendet werden. Somit hat das Landgericht hier auch doch noch einiges richtig gemacht. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die tatsächlichen Betriebsausgaben nicht im Urteil zu berücksichtigen sind. Die richtigen Betriebsausgaben, also die tatsächlich angefallenen Betriebsausgaben, sind im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen. Der vorliegende Fall ist von dem ansonsten häufig anzutreffenden Fall zu unterscheiden, bei dem sowohl die Betriebseinnahmen als auch die dazugehörigen Betriebsausgaben beim Finanzamt verschwiegen werden. Dennoch findet der BGH ein weiteres Haar in der Suppe des Landgerichts, denn es stellt fest, dass das Landgericht rechtsfehlerhaft die Bemessung des Schuldumfanges mit dem Umfang des für die Einziehung maßgeblichen Wertes des Tatertrages gleichgesetzt hat. Dabei sei bei der Steuerhinterziehung allein maßgeblich, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sich die für die verkürzten Steuern ersparten Aufwendungen im Vermögen des Täters niedergeschlagen haben. Bei Scheinrechnungen oder hier beziehungsweise Abdeckrechnungen, die die eigentlichen tatsächlichen Betriebsausgaben verschleiern, fehlt es allerdings im Umfang dieser Betriebsausgaben an einem Zuwachs im Vermögen des Steuerhinterziehers. Deshalb sind für die Bemessung des Schuldumfanges die hinterzogenen Ertragssteuern unter Hinzuziehung der tatsächlichen Betriebsausgaben zu berechnen. Der BGH errechnete unter Berücksichtigung der tatsächlichen Betriebsausgaben einen Wert des durch die Tat erlangten Steuerbetrags in Höhe von 516.490 Euro. Deshalb ist die Einziehungsanordnung, die betragsmäßig über diesen Betrag hinausging, aufzuheben. Die Rechtssache wurde im Hinblick auf die Teilaufhebung des Urteils an das Landgericht zurückverwiesen. Der Angeklagte hatte sich auch gegen die Beweiswürdigung und die vorgenommenen Schätzungen der tatsächlichen Schwarzkäufe bei Dritten durch das Landgericht gewendet. Insoweit war die Revision erfolglos und wurde vom BGH zurückgewiesen. Dieses Urteil zeigt anschaulich, dass es verschiedenste Punkte in auch landgerichtlichen Urteilen gibt, die angreifbar sind, die zu hinterfragen sind und für die es sich lohnt, den Fachanwalt einzusetzen. So, hiermit endet dieser steuerstrafrechtliche Podcast von Otto Schmidt live. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Sollten Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mir diese über das Kontaktformular des Otto Schmidt Verlages unter www.otto-schmidt.de/kontakt zukommen lassen würden. Jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören, Ihr Peter Steinberg.
Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.